Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Wir erinnern uns, es gab vor einiger Zeit eine sehr dubiose Anfrage der CDU. Es waren, glaube ich, 551 Fragen zu Lobbyverbänden, und zwar NGOs, die irgendwie der CDU nicht so genehm waren. Jedenfalls haben da viele aufgehorcht und haben gesagt, Moment mal, was will denn die CDU da? Will die etwa Menschen einschüchtern? Will die Organisationen in ihre Schranken weisen? Das ist ja doch irgendwie ein komischer Eingriff in das, was wir eigentlich so Gesellschaft nennen. Das war in Deutschland so. Was auf EU-Ebene stattfindet, ist ähnlich dramatisch, wenn nicht sogar schon einen Schritt weiter. Dort passiert nämlich Ähnliches, und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute jemanden von Lobby Control hier habe. Passend auch, dass ich heute wunderbar darüber sprechen kann, was eigentlich gestern passiert ist. Denn gestern, also wir nehmen heute einen Tag danach auf, als Herr Merz quasi sein Kabinett verkündet hat. Da sind ja auch einige Gruseligkeiten im Hinblick auf Lobbyismus passiert, nämlich dass Lobbyisten jetzt mittlerweile 1:1 in Ministerämter kommen. Darüber möchte ich sprechen und natürlich vor allen Dingen über dieses Hauptthema, was passiert da im Lobbyismus in der EU, denn das ist ihr Hauptthema. Nina Katzemich aus Köln aktuell, glaube ich, ne?
Richtig, hallo.
Hallo.
Aus Köln.
Genau, welch große Ehre, dass du da bist, weil Lobby Control ist eine Organisation, die ich persönlich sehr, sehr schätze. Ihr seid aber auch natürlich im Fadenkreuz, weil ihr natürlich auch ständig solche bösen Dinge, so Machenschaften eigentlich aufdeckt. Das ist ja quasi eure Arbeit, nicht wahr?
Absolut, das ist unsere Arbeit, und wir können bisher froh sein, dass wir uns ohne staatliche Gelder finanzieren können. Deshalb müssen wir uns da jetzt keine Sorgen machen. Aber klar, im Fadenkreuz kann man auch mit anderen Sachen sein, ne? die man versuchen kann, NGOs irgendwie zu schwächen.
Genau, denn darüber wollen wir heute reden. Sag aber mal, wie arbeitet ihr, damit die Leute mal so mitkriegen, was heißt denn überhaupt Lobby Control auf EU-Ebene? Das wird ja Brüssel sein, vermute ich mal.
Richtig, ja. Genau. Also was wir tun, wir setzen uns ein für bessere Lobbyregeln, für mehr Transparenz beim Lobbyismus, für ethische Regeln, also zum Beispiel Nebentätigkeiten von Politikerinnen, dass es nicht erlaubt ist, wenn die nebenher einen Lobbyjob haben zum Beispiel. Wir setzen uns aber auch ein für mehr Gleichgewicht bei der Lobbyarbeit, also dass nicht immer nur die großen Konzerne gehört werden, sondern eben auch die andere Seite, ich sage jetzt mal so ganz allgemein, die Zivilgesellschaft. Und ja, wir arbeiten, indem wir zum einen auch wirklich selber Lobbyarbeit betreiben, mit der Politik im Gespräch sind, aber schon auch versuchen zu zeigen, wo was schief läuft, und da unseren Finger in die Wunde legen.
Das macht doch aber bestimmt etwas, also nicht gerade beliebt, wenn ihr da im Prinzip aufkommt zu irgendeinem Politiker und der sagt dann, will ich gar nicht hören, und jetzt kommt ihr mir auch noch mit solchen Anschuldigungen, stimmt hier alles gar nicht. Also wie habe ich mir sowas konkret vorzustellen? Ihr seid doch da sicherlich nicht everybody's darling.
Nee, wir sind nicht everybody's darling. Das wollen wir auch gar nicht sein. Wir wollen ja eben kritisch sein. Aber zugleich, glaube ich, gibt es immer wieder so Anlässe, bei denen dann doch klar wird, dass was nicht stimmt. Also ein Beispiel waren natürlich die großen Maskendeals in Deutschland zu Corona-Zeiten. Da war einfach auch für Politikerinnen, die das normalerweise nicht so gern hören, also es lag ganz offensichtlich irgendwie allen vor Augen, dass da an den Regeln irgendwas nicht stimmt. Und bei solchen Gelegenheiten kann man dann schon auch wirklich mal mit allen darüber reden, dass es bessere Regeln braucht. Und das hat zum Beispiel in dem Fall auch geklappt, weil danach wurde dann in Deutschland ein inzwischen ziemlich gutes Lobbyregister eingeführt.
Genau. Unter anderem, glaube ich, ist es jetzt ja auch so verpflichtend, dass quasi, wenn ein Lobbyverband irgendwelche Korrekturen oder so in einem Gesetzesentwurf einbringt, das muss jetzt auch nachvollziehbar sein. Ist es das?
Ja, stimmt. Also gibt es so verschiedene Wege. Man sieht zum einen im Lobbyregister Stellungnahmen. Das ist total toll. Und zum anderen, wenn man so einen Gesetzesentwurf schreibt, dann braucht man eigentlich so eine Art Anhang, in dem man sehen kann, wer da so mitgemischt hat. Das ist allerdings, also das ist noch ausbaufähig.
Ja, das stimmt. Ich komme deshalb so drauf mit Everybody's Darling und so weiter, weil es jetzt ja plötzlich so einen ganz komischen Gegendruck gibt, ne? Also eure Arbeit in allen Ehren, aber scheinbar ist da auf EU-Ebene auch, das höre ich jetzt so seit einem halben Jahr ungefähr, brodelt da was, ich sag mal so CDU mit anderen rechtsradikalen Parteien, versuchen da gewisse NGOs in die Enge zu zwängen. Wie sieht das konkret aus?
Ja, genau. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die CDU und rechte Parteien uns vielleicht ein bisschen weniger mögen als andere Parteien. Eben aber, wie gesagt, man trotzdem auch mit ihnen durchaus mal über Regeln verhandeln kann. In letzter Zeit erleben wir wirklich so eine richtige Kampagne, in der immer sehr stark der Gedanke eine Rolle spielt, dass Zivilgesellschaft quasi so Lobbys sind, wie alle anderen auch, versucht wird, irgendwie die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen zu diffamieren. Und auf EU-Ebene lief das eigentlich so. Es gibt dort einen Ausschuss, der heißt Haushaltskontrollausschuss. Und in dem hat sich eine CSU-Politikerin, Monika Hohlmeier, die Tochter von Franz Josef Strauß, viele werden sie kennen, ganz besonders von der EU-Kommission Verträge mit zivilgesellschaftlichen, also mit Umweltorganisationen vorlegen lassen, weil sie da irgendwie den Eindruck hatte, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Das sind Finanzierungsverträge. Die Kommission gibt diesen Organisationen Geld, damit sie es mitmischen können. Dieses Geld ist auch gar nicht auf irgendwas Besonderes ausgerichtet, sondern es sind so allgemeine Gelder. Und in diesen Verträgen sieht man dann, was die NGOs so angeben, wofür sie das alles benutzen. Und dazu gehört natürlich auch Lobbyarbeit. Es ist eigentlich auch so gewollt, dass die auch Lobbyarbeit machen können. Weil, ja, eben, da reden wir bestimmt später noch drüber, es auch Organisationen braucht, die den großen Konzernen was entgegenzusetzen haben. Naja, und daraus hat aber irgendwie die CDU-CSU in Brüssel jetzt einen großen Skandal gestrickt und gesagt, ja, denen wurde ja irgendwie vorgegeben, dass sie Lobbyarbeit leisten sollen für bestimmte Gesetze des Green Deal bei Abgeordneten und es geht so nicht und also ganz seltsame Geschichten, die nicht stimmen. Das ist inzwischen auch klar. Es ist aber so weit gegangen, dass jetzt NGOs, die aus diesem Fonds, das heißt, der heißt LIFE, da geht es um, also um Umweltpolitik, das Geld, was sie da bekommen, nicht mehr für direkte Lobbyarbeit verwenden dürfen. Also man muss sagen, das ist echt ein knaller Erfolg. Wenn man vorhat, NGOs in ihrer Arbeit zu schwächen, dann ist das wirklich ein knaller Erfolg, weil die müssen sich jetzt überlegen, wie sie das anders machen. Und überhaupt mal davon abseits, dass das eine Schwächung ist, sind wir gerade alle so damit beschäftigt, diese Angriffe der EPP und der rechten Parteien in Brüssel, die auch weitergehen, abzuwehren, dass wir zu vielen anderen Dingen gar nicht mehr kommen. Und das ist für mich eigentlich die noch viel größere Schwächung. Und ich frage mich wirklich, ob es darum eigentlich geht.
In der Tat ist es ja zumindest auffällig, dass das seit kurzem erst so ist. Ne? Denn ich sag mal, dass Lobbyverbände Einfluss auf EU-Politik nehmen wollen, das ist ja ungefähr schon so alt wie die EU selbst. Und ja, du sagtest ja auch, viele Unternehmen machen das, haben natürlich entsprechend die Kohle. Und damit das einigermaßen ausgeglichen passiert in einem System wie unserem, bietet man halt auch NGOs, die nicht so viel Kohle haben, immerhin über solche Förderungen die Möglichkeit, da auch Einfluss zu nehmen. Und wenn man da ausgerechnet jetzt die Axt ansetzt, ist das natürlich erstmal ein sehr wirksamer Schlag, ne, und in der Tat auch einschüchternd mit Sicherheit. Ich frage mich auch im Stillen, wie soll so eine NGO das dann irgendwie auffangen, diese Gelder und anderweitig herkriegen, weil du musst ja irgendwie in Kontakt treten mit den Politikern, das ist ja nun mal Teil deines Jobs. Ja. Und dann eben wirklich, wie du sagst, wieso ist das ausgerechnet jetzt so? Was schieben die eigentlich hinter den Kulissen dann eigentlich gerade an?
Genau, das ist die Frage, kann man sich schon stellen. Also es kommt einem schon fast wirklich vor, wie als wäre es eine Kampagne. Ich glaube, ein Grund ist, dass sich die konservativen Parteien über die Erfolge in den letzten Jahren zum Thema Green Deal oder sagen wir mal vielleicht Lieferkettengesetz geärgert haben, dass das so gut durchging und irgendwie jetzt versuchen, das zurückzudrängen. Ich glaube, immer dann, wenn NGOs besonders erfolgreich gearbeitet haben, dann kommt sowas. Und dazu kommen jetzt natürlich noch die neuen Mehrheiten, also jedenfalls auf EU-Ebene gibt es jetzt seit der Wahl im letzten Mai ganz andere Mehrheiten. Die CDU hat eine rechte Mehrheit, wenn sie das möchte, und die nutzt sie immer wieder. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie die nutzt. Genau, mit so einer Mehrheit kann man natürlich dann in puncto NGOs ganz andere Sachen machen. Und zugleich gibt es ja auch so ein bisschen Role Models, Vorbilder, die immer Trump macht's in den USA Orban macht das in Ungarn. Also diese Idee, dass man die Zivilgesellschaft schwächt, gerade dann, wenn sie erfolgreich arbeitet und ihnen Steine in den Weg legt, damit sie mit anderen Sachen beschäftigt ist als mit Protest oder sie diffamiert, wie es jetzt bei den Omas gegen Rechts zum Beispiel in Deutschland der Fall war, die ist in der Luft, die ist gerade gang und gäbe und sehr greifbar. Und das wird jetzt auf allen Ebenen aufgegriffen.
Ja, ich möchte nochmal betonen, du hast gerade tatsächlich gesagt, dass die CDU und die CSU auf EU-Ebene regelmäßig mit rechtsradikalen und rechtsextremen Strömungen zusammenarbeiten.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Also man muss sagen, das, was wir quasi so noch als den großen Sündenfall neulich im Bundestag erlebt haben, wo Herr Merz mal ausgetestet hat, wie das so ist, mit der AfD abzustimmen, das passiert auf EU-Ebene und damit, und das müssen wir uns ja auch mal vor Augen führen, also es passiert ja nichts auf EU-Ebene, was nicht mindestens auch so Menschen wie Merz oder Söder auch mitbekommen, denn als Parteichefs dieser großen C-Parteien und damit ja auch nicht unwesentliche Einflussgeber im EU-Parlament sind sie natürlich über alles informiert. Das heißt also, wir dürfen davon ausgehen, dass die wissen, dass sie mit Rechtsradikalen und Rechtsextremen gemeinsame Sachen machen.
Ganz eindeutig. Das wissen sie auf jeden Fall. Die CDU und die CSU natürlich genauso. Die setzen da ganz eisern darauf, dass das in Deutschland einfach sowieso niemanden interessiert. Das funktioniert auch, denn das wissen tatsächlich die wenigsten. Und ja, an offiziellen Abstimmungen waren es vielleicht 3, 4, muss man sagen. Aber hinter den Kulissen, also in so diesen Gremien, wo Tagesordnungen und sowas bestimmt werden, da kommt das noch viel öfters vor. Und das ist dann natürlich intern, aber wir wissen es ja trotzdem, weil wir reden ja mit den Leuten. Und da ist das inzwischen gang und gäbe und ich weiß nicht, es kann einerseits eben wirklich sein, dass man sagt, na, das kriegt in Deutschland sowieso niemand mit, aber es kann natürlich auch einen Gewöhnungseffekt für alle Beteiligten haben, der dafür steht, ja, wir sehen es ja schon so ein bisschen, ne? Herr Spahn sagt, man muss doch die AfD behandeln wie alle andere Parteien auch, da könnte er jetzt easy sagen, das machen wir doch im EU-Parlament auch schon. Also deshalb halte ich das schon für sehr, sehr gefährlich.
Ja, dieser Gewöhnungseffekt, der ist in der Tat zu vernehmen. Und viele sagen jetzt ja zum Beispiel auch, was ich so wahrnehme, nach der Wahl, ja, dann lass doch die CDU jetzt erstmal machen und die werden das schon vernünftig machen. Das ist jetzt auch unsere letzte Chance, ne? Diese ganzen Narrative, die da so kommen, die ja dann auch irgendwann vielleicht sogar dazu führen, dass die Leute sagen, naja gut, dann versuchen wir es eben mit der AfD, weil so schlimm wird schon nicht und so weiter. Also das ist in der Tat eine interessante Beobachtung und ich glaube auch da, dass auf EU-Ebene da schon sehr viele Weichen für gestellt werden. Aber was heißt das konkret? Du hast gerade gesagt, ihr redet halt auch mit diesen Menschen und in den Gremien sind die dann auch eh schon miteinander im Austausch und stimmen sich da ab. Sagen die euch das da so ganz? Also haben die gar keine Scheu mehr davor oder ist das, wird das noch so hinter vorgehaltener Hand gesagt?
Also wir reden eigentlich nicht mit den Rechten. Wir versuchen natürlich mit den Leuten von der CDU, CSU zu sprechen, weil das darf ja eigentlich nicht sein, dass wir nicht mehr miteinander sprechen können. Es ist gerade nicht sehr einfach, aber es gibt schon auch Gespräche. Aber das weiß ich jetzt eigentlich eher daher, dass ja andere Fraktionen auch mit in diesen Gremien sitzen und uns das dann spiegeln.
Ja, du sagtest gerade, die Menschen sind gerade etwas schwierig auf euch zu sprechen, lieber von der CDU. Gab es so eine, sag ich mal, Eiszeit zwischen euch und der CDU-CSU schon mal in jüngster Zeit?
Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen eine Wiederholungstat. Aber ich finde, diesmal ist es einfach, vielleicht hat es einen anderen Boden, irgendwie fruchtbareren Boden, mehr rechte Parteien, die irgendwie da mitmachen können. Also es gab ja, alle erinnern sich sicherlich an die TTIP-Zeit, als man versucht hat, irgendwie ein Handelsabkommen zwischen den USA und Europa auszuhandeln. Und da gab es ja wirklich sehr, sehr viele Proteste, gerade aus der Zivilgesellschaft. Und das hat damals der CDU, CSU in Brüssel auch ganz und gar nicht gefallen. Und damals gab es schon mal einen Versuch, die NGOs zu schwächen. Und zwar war das ganz konkret ein Abgeordneter, ich meine, es war aus Nordrhein-Westfalen, Markus Pieper, der hat gefordert, dass man handelskritische NGOs nicht mehr mit EU-Geldern fördern sollte, weil das ja gegen die Grundprinzipien der EU verstößt. Was ich einigermaßen absurd finde, weil, also ich stimme total zu, dass wenn man gefördert werden will, dass man irgendwie Demokratie, Menschenrechte, diese grundlegenden Werte, für die muss man selbstverständlich einstehen. Aber ich finde jetzt irgendwie Handelsabkommen zu schließen, gehört für mich sicherlich nicht zu den ultimativen Grundwerten, für die man sein muss. Und das war aber seine Forderung. Und da hat er auch schwer dran gearbeitet, aber das hat damals dann nicht geklappt am Ende. Ja. Und wir gehen aber jetzt wieder in eine ganz ähnliche Richtung. Es geht eben darum, NGOs ihre Gelder zu nehmen. Und es geht auch sehr stark immer um dieses, sind die denn alle irgendwie überhaupt auf dem Boden der Demokratie? Die sind, vielleicht sind die alle intransparent. Also all diese Versuche irgendwie, die Nichtregierungsorganisationen in ein problematisches Licht zu ziehen, die sehen wir jetzt genauso wieder.
Ja, man muss ja sogar feststellen, NGO ist inzwischen irgendwie eine Art Schimpfwort, habe ich den Eindruck.
Ja, stimmt. Absolut.
Ne, wo man ja auch sagen muss, es gibt ja auch NGOs, die ja, rechtskonservativ eher unterwegs sind.
Ja, natürlich. Und ich glaube, es wahrscheinlich gibt es auch ein paar NGOs, die problematische Sachen machen. Das hatten wir in Brüssel beim Katargate-Skandal. Da war der Drahtzieher, war ein ehemaliger Abgeordneter, der eine NGO, die total intransparent war, gegründet hat. Also klar, das gibt's auch. Das gibt's aber bei allen Arten von Lobbys und Organisationen. Ne? Das finden Sie genauso gut bei Lobbyberatungen, bei Anwaltskanzleien. Das gibt's immer und überall. Das ist jetzt wirklich keine Eigenschaft, die besonders NGOs auszeichnen würde.
Genau, und deshalb nur, weil ein schwarzes Schaf da ist, muss es ja nicht auf die ganze Herde aus.
Genau, das ist aber der Versuch, eben genau das zu sagen. Ne? Die sind alle intransparent, wir wissen gar nicht, von wem die finanziert werden und so weiter.
Aber ich finde das witzig, dass du das mit dem TTIP sagst, weil das war ja mit Abstand so das Intransparenteste, was man eigentlich da wollte. Ich erinnere mich noch daran, dass unter anderem auch ganz dubiose Gerichtsbarkeiten da geschaffen werden sollten, die nichts mit den realen Gerichten zu tun hatten. Ne? Und ich erinnere mich auch, dass da plötzlich auch Dienstleistungen verhandelt werden sollten oder in diesen Freihandel kommen sollten und so weiter und so fort. Also das wären ja soziale Einschnitte und wirklich hochgradig kriminelle Machenschaften gewesen.
Total. Also gerade diese privaten Schiedsgerichte, ne, mit wo man dann, wenn man das Geld hat, diese Anwälte zu bezahlen, die, ich weiß nicht, Tausende von Euro pro Stunde bekommen, gute Erfolgschancen hat, seinen Fall durchzukriegen. Und da gab es auch Erfolgsfälle, bei denen genau das geklappt hat. Das ist so dermaßen intransparent und ungerecht, dass es in der Tat völlig absurd ist, irgendwie dann das intransparente Böse irgendwie bei der Zivilgesellschaft zu suchen, die gegen sowas Proteste einlegt. Und auch was das Demokratiethema betrifft, ist absolut richtig. Das war hochproblematisch. Also da hätten Beamte von aus den USA und der EU Dinge diskutieren können, ob die kommen oder nicht, bevor das Parlament da überhaupt draufschauen kann. Und das hat ja dann wirklich nichts mehr mit Demokratie zu tun.
Ja, ich wundere mich ja manchmal bei solchen Menschen, die dann sowas so fordern. Warum fordern die ausgerechnet sowas? Oder warum denken die ausgerechnet, dass die NGOs so sind, wie sie sind? Ich glaube immer, das ist so eine Projektion ihres eigenen Weltbildes, weil sie wissen, dass NGOs so sein können und projizieren das dann irgendwie auf alle, natürlich auch immer, um abzulenken, das ist natürlich auch klar. Und deshalb wundert es ja auch nicht, dass ausgerechnet dann immer aus solch dubiosen Ecken von Parteien dann auch solche Vorwürfe kommen, weil die sind halt täglich damit umgeben, mit solchen Machenschaften. Also ist natürlich jetzt eine sehr polemische und sehr tendenziöse Behauptung, aber es ist empirisch leider oft zu beobachten.
Ja, es gibt auch, also entweder sie tun nur so oder es ist tatsächlich so, es gibt auch kein Verständnis davon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Zivilgesellschaft, die irgendwie versucht, Gelder nicht gewinnorientiert dafür zu benutzen, irgendwas durchzusetzen und, sagen wir mal, einem Konzern wie BMW. Das wird immer auf eine Ebene gestellt. Wir hatten das erst heute oder gestern wieder. Da wurde uns dann von irgendeinem CDU-Politiker auf, ich glaube, es war Blue Sky oder so, gesagt, dass wir ja da jetzt das kritisieren mit den Ministerinnen und Seitenwechseln, aber dass Greenpeace irgendwie unter der Ampel einen Staatssekretärsposten bekommen hat, das kritisieren wir nicht. Das ist dann immer so die Aussage. Und also ich kann mir immer gar nicht vorstellen, ist man in der CDU, CSU sich nicht darüber im Klaren ist, dass das einen enormen Unterschied macht, ob ich ein Konzern bin, der auf Gewinne hinarbeitet und Lobbyarbeit betreibe, oder eben eine Organisation, die für Sachen arbeitet, die Ihnen vielleicht nicht so gefallen, aber auf jeden Fall irgendwie Ihr Geld nur dafür einsetzt, keine weiteren privaten Interessen verfolgt, keinen Gewinn erhält. Also dieser Unterschied, der ist sonnenklar, und ich finde das immer so schade, dass das gleichgesetzt wird, und ich bin mir nicht sicher, ist das Show irgendwie oder meinen die das ernst?
Ja, ich glaube, das war Ralf Brinkhaus.
Genau, Brinkhaus war es, richtig. Genau. Ja.
Und der hat das tatsächlich so gesagt, und ich sag mal so, ich glaube, es ist tatsächlich Show, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Unterschied nicht kennen. Es ist natürlich eine billige Ablenkung, um entsprechend dann auch, was weiß ich, eine Non-Profit-Organisation wie eben so eine, was weiß ich, Greenpeace oder sowas, dann auf eine Stufe zu stellen mit einem privatwirtschaftlich gewinnorientierten Unternehmen wie BMW, was ja in der Tat total abstrus ist. Aber das zeigt eben genau, mit welchen Nebelkerzen die da so arbeiten. Und da kommen wir auch gleich schon zu der Bundespolitik. Aber vorweg noch mal einmal, wie geht's denn jetzt mit solchen Organisationen auf EU-Ebene weiter, die jetzt ja darunter leiden, dass da jetzt gekürzt wird und trotzdem ihre Lobbyarbeit machen müssen?
Ja, also vielleicht erstmal so ein bisschen zum Politischen. Das ist gerade, wir dachten ehrlich gesagt, jetzt beruhigt sich's ein bisschen, aber das ging jetzt gerade nochmal richtig, ist gerade nochmal richtig wild. Zum einen konnte nur mit Mühe der Antrag im Umweltausschuss von, ich glaube, es waren die europäischen Konservativen und Reformer und einer von der EPP, also Deutschland CDU, also da gab es einen gemeinsamen Antrag, die Gelder für Umweltorganisationen aus diesem Umweltfonds erstmal komplett zu streichen. Und der übrigens, der ging nur deshalb nicht durch, das muss man auch sagen, weil einige Konservative da nicht mitgestimmt haben. Und jetzt, also irgendwie, das hat also nicht geklappt. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass die europäischen Konservativen und Reformer einen Untersuchungsausschuss fordern, einen NGO-Finanzierungsskandal-Untersuchungsausschuss. Und das, finde ich, setzt dem Ganzen irgendwie wirklich die Krone auf, weil bei Untersuchungsausschüssen im Parlament geht es jetzt wirklich um Skandale, um irgendwelche Dinge, die man rausfinden muss. Hier liegt eigentlich alles auf dem Tisch, genügend Leute haben diese Verträge gesehen, dass da nichts ist. Sogar der Europäische Rechnungshof hat festgestellt, dass eigentlich mit den Verträgen grundlegend alles in Ordnung ist. Und trotzdem will man jetzt so einen Untersuchungsausschuss beschließen. Und das ist schon wirklich absurd. Das sollte eigentlich morgen passieren, aber ist jetzt nochmal verschoben worden, weil Manfred Weber sich wohl auch nochmal mit ein paar Umweltorganisationen trifft. Aber Fakt ist, diese ganze Debatte auf EU-Ebene ist gar nicht beendet, sondern eigentlich droht uns Organisationen, dass wir das nächste Jahr nur noch über vermeintliche Finanzierungsskandale sprechen, wo doch eigentlich irgendwie man im EU-Parlament vielleicht mal über einen Huawei-Skandal sprechen könnte oder andere Fragen. Aber ja, stattdessen droht uns irgendwie, dass so ein Untersuchungsausschuss kommt. Und das empfinden wir schon als extrem bedrohlich.
Das heißt also, ein Untersuchungsausschuss wird dann letztendlich politisch instrumentalisiert, einfach als Medium, um euch einzuschüchtern, um daraus einen künstlichen Skandal zu erzeugen. Ich meine, in der Tat, das ist ja schon nervig und da ist man schon mit Ressourcen gebunden. Aber jetzt mal abseits dessen, wie geht das denn dann weiter? Also ich meine jetzt mal ganz, also ihr müsst ja, also ich sag mal, klassische NGO oder sowas muss ja auch Personal bezahlen, muss vor Ort Büros halten und so weiter und so fort. Das sind ja alles Kosten.
Ja, genau. Also ich denke, so wie ich die Regierungsorganisationen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, verstanden habe, kriegen sie das geregelt, müssen sie dann irgendwie vielleicht ein bisschen umschichten, das auch ein bisschen anders nennen und so, und dann bekommen sie es erstmal geregelt. Das geht jetzt noch, aber es ist halt schon so, dass das irgendwie immer droht, dass das nicht der letzte Schritt war. Ne? Jetzt waren es die Umweltorganisationen. Es kann auch als nächstes irgendwie auf die Gesundheitsorganisationen oder die Menschenrechtsorganisationen übergehen, dass man sich dann irgendwie die genauer anschaut und auch irgendwelche vermeintlichen Skandale findet. Also ich glaube, das Hauptproblem im Moment ist diese Dauerbedrohungssituation, mit der man umgehen muss, und dieses Problem, dass wir ständig nur noch damit beschäftigt sind, statt uns eben all dem zu widmen, was gerade auf EU-Ebene passiert. Und da also nur mal ganz kurz in wenigen Worten: das Lieferkettengesetz wird verschoben und größtenteils geschwächt. es kommen lauter, also es werden jede Menge Gesetze, die in den letzten 5 Jahren beschlossen wurden, total zurückgerollt, irgendwie alles unter dem Stichwort Bürokratie und wir brauchen jetzt mehr Wettbewerb und eigentlich hätten wir genug, also eigentlich müssen wir uns dem widmen, das versuchen wir auch, aber ja, wir sind einfach ständig damit beschäftigt, uns stattdessen gegen diese Angriffe zu wehren.
Ja, und ich glaube deshalb, weil das so gut auf EU-Ebene läuft, erleben wir das ja in letzter Zeit auch deutschlandweit, ne, auf Bundesebene. Du hattest ja auch schon gesagt, das mit Omas gegen rechts, ne, das war ja auch so ein ganz seltsamer Angriff, der auch irgendwie ganz dubios aus der Ecke plötzlich kam, ne, wo man auch so dachte, wie kann es denn jetzt sein, dass die auf einmal im Fadenkreuz sind? Das wurde ja auch aufgelöst, aber vermeintlich gibt es immer noch diesen Druck oder diese Ungewissheit, dass da das Nächste irgendwie kommt. Und jetzt, wenn ich mir jetzt, da kommen wir zu gestern, die Regierungsbildung so anschaue, beziehungsweise das, was Herr Merz da jetzt in sein Kabinett holen will. Also ich sag mal so, das ist ja alles sehr, sehr stramm rechtes Gedankengut, was er sich da holt. Und ich kann mir vorstellen, die sind doch jetzt alle, also wenn ich alleine an den Kulturstaatsminister denke, mit was für einer Ideologie der da jetzt ins Amt geht oder viele andere, die da jetzt Posten beziehen, das schlägt ja genau in diese gleiche Kerbe.
Ja, genau. Tatsächlich finde ich, dass das ist für mich fast bedrohlicher als jetzt irgendwie Frau Reiche von Westenergie. Das denke ich, ja, das muss man beobachten. Aber die Tatsache irgendwie, dass sie, ne, genau, wie Sie sagen, dieses stramme Gedankengut irgendwie gegen Homo-Ehe und solche Dinge, das finde ich, das deutet für mich darauf hin, dass da genau das gleiche Gedankengut sozusagen wie auf EU-Ebene oder ja, also unter Trump zum Teil, was heißt zum Teil, also hier zum Teil unter Trump voll und ganz, was da sitzt. Und das finde ich tatsächlich das eigentlich Besorgniserregende an diesen neuen Ministerinnen, dass da jetzt solche konservativen Leute was zu sagen haben.
Ist ja tatsächlich so eine Abkehr von unserer liberalen Gesellschaft, wie wir sie über Jahrzehnte eigentlich hatten.
Ja.
Und wie ich sie auch persönlich absolut schätze und auch ich persönlich alles dafür tue, dass wir sie weiterhin behalten. Du hast gesagt, die Katharina Reiche, das sei jetzt nicht so das Problem, beziehungsweise man müsste das halt beobachten. Aber wir haben ja dann auch noch, wie gesagt, diesen Herrn Weimer da.
Genau.
Ne, ja, auch ganz dubios seine Anteile an seinem Medienimperium jetzt an seine Frau überträgt, als wäre das jetzt dann quasi kein Interessenskonflikt mehr. Und dieser Mensch, der dabei Digitalminister werden soll, mal ganz ehrlich, der war bis zuletzt, glaube ich, irgendwie Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU. Und da ist ja auch unter anderem Lobbykontroll gegen vorgegangen, weil das ja also gegen Parteirecht zumindest also fraglich ist, ob es verstößt, aber eigentlich verstößt es gegen Parteirecht, dass es diese Organisation Wirtschaftsrat gibt, was, muss man vielleicht kurz erklären, eine Organisation ist, die, ich glaube, bis ins Parteipräsidium einfach vorsprechen darf, ohne dass sie irgendwie demokratisch gewählt ist, ohne dass da aufgedeckt ist, wer da vorspricht und so weiter. Also das ist hochgradig intransparent. Und da, wo Intransparenz in der Regierung oder in der Politik herrscht, kann man auch von Korruption sprechen.
Gut, Intransparenz ist natürlich nicht immer gleich Korruption, ne? Weil Korruption braucht man wirklich irgendwie diesen Nachweis, dass jemand Geld für eine bestimmte politische Handlungen oder Geld oder vielleicht auch Fußballtickets oder was auch immer bekommen hat.
Aber in der Tat, also ich habe ja sicherlich etwas provokativ gesagt, da wo Transparenz ist, herrscht auch Korruption. Aber ich sag mal, bei der CDU, ja, nach den Erfahrungen, Stichwort Maskenskandal, oder ich erinnere an dieses dubiose Essen, was Herr Spahn da mit Spendern hatte, ne, weil die alle jeweils unter 10.000 Euro gespendet haben.
Oh, furchtbar, ja.
Und deshalb durfte keiner oder musste keiner seine Daten preisgeben. Also ich unterstelle einfach der CDU, da wo bei ihr intransparent herrscht, ist die, sag ich mal, Nähe zur Korruption nicht mehr weit. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und noch darf ich sie ja sagen in Deutschland.
Ja, hoffen wir, dass es dabei bleibt.
Genau,
ja gut, also diese Erfahrungen haben wir durchaus gemacht. Ich würde das jetzt auch nicht jedem in der CDU vorwerfen wollen. Wir hatten es ja eben auch schon davon, also von den Konservativen. Es gibt ja auch liberale CDUler, denen das vielleicht auch alles nicht so gefällt, ne? Aber ja, klar, also die Erfahrung zeigt, das kann durchaus sein, dass wenn was intransparent abläuft, dass es auch tatsächlich unter dem Aspekt der Regeln nicht ganz korrekt abläuft, absolut.
Aber diese Idee, dass jetzt auf einmal bist vor kurzem noch Unternehmer, jetzt plötzlich Minister sind und damit richtig schwerwiegende Entscheidungen treffen können für ganze Branchen, wo sie dann auch wieder Nutznießer letztendlich sind, weil ich erinnere an den designierten Kulturstaatsminister, wenn der was über Medien dann künftig politisch entscheidet, dann kann quasi seine Frau und damit seine ihm engste Angehörige dann davon profitieren. Das ist das doch, also das geht doch nicht.
Nee, das tatsächlich. Also wir sind zwar bei den Leuten, die in ein Amt gewählt werden, ne, da gibt's keine klaren Regeln. Da sagen wir auch, okay, jeder Mensch kann erstmal sagen, okay, ich möchte mich jetzt irgendwie politisch einbringen. Und dann muss man eben gucken, inwiefern seine Lobbyinteressen da irgendwie durchschlagen. Aber in deinem Fall ist es nochmal was anderes, weil der Interessenkonflikt erscheint doch recht klar und an Finanzen festzumachen. Und da, finde ich, hat die Bundesregierung dann wirklich geschlafen. Und übrigens, auf EU-Ebene geht das auch nicht, dass man das einfach an seine Frau abgibt, sondern man muss das dann ganz abgeben. Da wird auch auf die Ehepartner geguckt. Und deshalb, das ist ein Versäumnis. Bei diesen ganzen Finanzregeln ist Deutschland der EU immer noch hinterher und das darf nicht sein irgendwie, dass man hier, keine Ahnung, eben entweder sein Unternehmen oder seinen Aktienbesitz oder ähnliches einfach ja entweder sogar behalten darf, weil es unter 5% des Unternehmens ist, das haben wir nämlich auch, oder an seine Frau abtreten, das geht nicht, weil das ist ein handfester Interessenkonflikt und das kann ja nicht sein.
Umso wichtiger, dass wir euch haben als Lobby Control, weil ihr achtet ja nicht nur auf EU-Ebene, sondern eben auch in Deutschland darauf, dass da die Leute alle schön bei den Spielregeln bleiben und sorgt auch dafür, dass ihr da entsprechend auch vielleicht Spielregeln noch erweitert oder verengt. Euch kann man ja auch unterstützen, ne? Denn ihr seid ja auch auf Spenden angewiesen, also sprich, kann man ja auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Das ist ja durchaus eine gute Sache, ne?
Ja, absolut. Also auf unserer Homepage, nichts zu übersehen, gibt's auch einen Spendenbutton und wir sind froh, denn wir hatten es ja vorhin davon, dass wir Gott sei Dank nicht auf Gelder von der EU-Kommission oder der Bundesregierung angewiesen sind, aber wir leben halt davon, dass vor allem viele Leute kleine Beträge spenden, Unternehmensspenden, nehmen wir natürlich auch nicht, das wäre ja absurd. Und deshalb, ja, sind wir wirklich über jeden Beitrag total froh. Man kann uns einmalig unterstützen oder Fördermitglied werden und sind wir sehr dankbar und können unsere Arbeit besser machen.
Genau, denn ihr seid ja durchaus ein großes Team, ne, muss man sagen. Wie groß seid ihr?
Ja, inzwischen sind wir ungefähr 16, 17 Leute. Und also haben wir ein Büro in Brüssel und ein Büro in Köln. Also wir sind tatsächlich sehr, sehr gewachsen in den letzten, ich sag mal, 15 Jahren, werden dieses Jahr 20 und ja, haben da echt sind von irgendwie 2 auf, weiß jetzt eben nicht ganz genau, lass es mal 17 Leute ungefähr sein, angewachsen. Und ja, natürlich, dafür brauchen wir auch Geld.
Geld und Unterstützung. Also ich unterstütze euch eh. Ich teile auch immer vieles, was ihr da in den sozialen Kanälen...
Habe ich gesehen. Super.
Ja, also das ist ja das Mindeste, was man tun kann. Und ich hoffe, viele, die uns jetzt zuhören, denken da ähnlich und wie gesagt, haben entweder ein bisschen Geld übrig oder vor allen Dingen auch Reichweite, unterstützen das, was ihr macht. Weil letztendlich, es geht ja auch immer darum, Öffentlichkeit zu erzeugen. Ich glaube, das ist ja das, was euer Kerngeschäft ist, wenn nämlich, wie du ja auch sagtest, die Leute sagen, ach, was kümmert es mich, was in der EU passiert, dann machen die halt da Scheiß und dann dringt das nicht bis nach Deutschland durch. Deshalb umso wichtiger, dass es Echokammern wie euch gibt, die da entsprechend diese Schallwellen aufnehmen und nach Deutschland tragen.
Danke, das freut mich zu hören. Das ist mir tatsächlich ein ganz wichtiges Anliegen, dass ich genau das machen kann.
Genau. Und damit du das auch weitermachen kannst, wie gesagt, hoffe ich, dass jetzt ganz viele das Sparschwein schlachten. Und ich hoffe, dass dann entsprechend künftig euch noch mehr auf dem Bildschirm habt.
Vielen Dank für das super Gespräch.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.